Täglich ein paar Mal Gassi gehen, spielen, toben, das machen wir alle mit unseren Hunden. Einige von euch machen sicherlich auch Hundesport, wie zum Beispiel Agility, Treibball oder Mantrailing. Und manche vielleicht sogar Trüffelsuche, wie in unserer letzten Podcast-Folge. Wer einen Australian Shepherd, Border Collie oder auch einen Harzer Fuchs an seiner Seite hat, der sollte seinem Hund auf jeden Fall noch mehr bieten. Das sind echte Arbeiter und genau darum geht es heute in unserer Folge, nämlich um diese spezielle Art Hütehunde. Wir sprechen darüber, für wen solche Experten geeignet sind und wie man sie richtig auslastet. Bei mir wie immer Flo, Carlos und neuerdings auch Dobermann Pablo.
Hallo.
Ja, Flo, der Pablo ist ja gerade so von der Größe, aber auch vom Energielevel meine ganz andere Hausnummer als Carlos, oder?
Auf jeden Fall, aber wobei ich auch sagen muss, er ist ja in körperlich noch nicht so guter Verfassung. Ich muss sagen, der ist schon ziemlich am Pumpen bei dem Wetter, auch wenn wir nur ganz normal laufen. Deswegen ist momentan natürlich noch die Auslastung noch nicht so groß, aber das wird im Laufe der Zeit auf jeden Fall kommen und dann braucht er auch definitiv eine andere Auslastung als der kleine Carlos. Das ist sicherlich jedem verständlich, ja. André, du hattest ja selber Hütehunde. Würdest du sagen, das ist schon so ein, macht einen großen Unterschied vom Energielevel und von der Auslastung im Vergleich zu anderen Hunden, die du so in deiner Zeit hattest oder kennengelernt hattest zumindest? Auch im Vergleich zu Kuba vielleicht?
Ja, also ich hatte ja zwei Border Collies. Ja. Und man muss sagen, klar, Border Collies kennt man, die sind sehr intelligent und wollen irgendwie ausgelastet werden. Ich glaube aber, es kommt auch immer noch mal ein bisschen auf den jeweiligen Hund an. Ne? Also zum Beispiel mein erster Hund, der Rocky Border Collie, der hatte jetzt gar nicht so ein krasses Hüteverhalten, ne? Also der war auch relativ easy auszulasten. Der Pete, das war der zweite, der war da schon ein bisschen sportlicher unterwegs. Also klar ist das eine Nummer, ne? Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ehrlicherweise, dass das so total krass anders ist. Mhm. Ne? Also wenn man sich da ein bisschen drum kümmert, dann passt das schon. Sind auf jeden Fall tolle Hunde, eine tolle Rasse, habe ich immer sehr genossen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich sehe die auch sehr oft bei uns und die sind immer aktiv. Die wollen immer was machen, ja. Die wollen immer rennen, die haben immer Bock.
Ja, mehr kann uns zu diesem Thema auf jeden Fall unser heutiger Gast erzählen. Florian Simanzik, er bietet eine ganz besondere Ausbildung an, nämlich die Ausbildung zum Hütehund. Hütehunde und wie man sie richtig auslastet, das ist heute unser Thema. Flo, machst du mit deinen Hunden irgendwas Besonderes, um sie körperlich oder auch geistig auszulasten?
Also körperlich eher weniger, vor allem bei Carlos muss ich körperlich nicht viel machen. Wir gehen unsere Runden spazieren, ab und zu tobt ein bisschen. Wir machen natürlich auch unsere Trainingseinheiten jetzt mit, seitdem Pablo wieder da ist, intensiver. Also da versuche ich die geistig jetzt auch auszulasten und vor allem in Kombination zusammen ist es auch nochmal eine Herausforderung, auch jetzt für Carlos eine komplette Umstellung. Aber ich weiß auf jeden Fall, auf Dauer muss ich natürlich Pablo auch, wie gesagt, ein bisschen anders auslasten und auch anders trainieren. Als ich Carlos trainiert habe zum Beispiel, ist eine komplett andere Nummer, aber es wäre jetzt nochmal ein eigener Podcast wahrscheinlich, wenn wir da jetzt anfangen würden mit diesen Vergleichen. Aber definitiv super, super wichtig und ich finde auch, wenn man sich eine bestimmte Rasse holt, muss man auch verstehen, dass man halt andere Auslastung hat. Also beim French habe ich eine andere Auslastung wie beim Dobermann oder beim Australian Shepherd oder so. Da kann ich nicht meine zwei Runden 30 Minuten am Tag laufen, die ich immer laufe. Mhm. Da muss ich schon ein bisschen mehr machen, weil es auch einfach fair für den Hund ist. Würdest du sagen, jeder kann sich so einen Hütehund holen? Also ist er für jeder geeignet?
Ja, ich weiß, dass es da krasse Meinungen zu gibt, auch so im Internet. Als ich damals einen Border Collie bekommen habe, ne, ein bisschen gegoogelt habe, da hieß es so, du brauchst auf jeden Fall noch eine Herde Schafe und musst den ganzen Tag mit dem Hund arbeiten und der wird nicht ausgelastet und der wird nicht glücklich. Und ich muss aus meiner Erfahrung ehrlicherweise sagen, dass es absoluter Schwachsinn war. Ja? Und auch so aus meinem Arbeitsalltag glaube ich, dass es schon Hunde sind, die besonders sind, ja, und die halt auch gerne arbeiten und denen man das auch bieten sollte. Aber was ich immer wieder merke, ist, dass die Leute, die sich dann so einen Hund holen, komplett überfordert sind, weil sie von Anfang an versuchen, den Hund irgendwie auszulasten und gar nicht auf das Thema Ruhe und Entspannung eingehen. Und man dann diese ADHS-Hunde hat, die dauernd nicht ausgelastet wirken. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen auch das Problem. Und natürlich kommt es auch immer so ein bisschen auf die Linie an. Ne? Wenn ich jetzt so eine krasse Arbeitslinie habe, klar, das ist dann schon eine Nummer. Das ist dann nicht der Anfängerhund, definitiv ja. nicht. Ja, aber meiner Meinung nach wird das auch alles ein bisschen zu hoch gefahren oft, ne, weil das sind tolle Hunde. Das sind auch tolle Familienhunde, meiner Meinung nach. Hat bei uns immer sehr, sehr gut funktioniert. Aber klar, ein paar Dinge sollte man sich vorher klar machen.
Und wie du halt sagst, halt individuell, ne, jeder Hund hat einen anderen Charakter. Der eine hat vielleicht auch viel, viel mehr Bock, was zu machen oder auch viel, viel mehr Energie als ein anderer. Und du hattest halt auch super entspannten anscheinend, ne?
Mit dem du halt nicht,
nicht dauerhaft auslassen musst, wo du auch nicht dauerhaft so eine Erwartungshaltung von dem Hund hast, weil das ist ja auch manchmal ein Problem, weil der wartet dann einfach nur die ganze Zeit, ich will jetzt was machen, ich muss was machen, was kommt jetzt als nächstes? Auch wie mit Welpen, wenn man die halt zu viel trainiert, ne, dann hat man halt, wie du sagst, so einen ADHS-Hund am Ende und fördert einfach nur so diese Hummel im Hintern. Und das ist, glaube ich, auch für viele so, wissen nicht genau, wie man das richtig dosiert. Aber ist auch schwer.
Ja, aber
dafür haben wir das Thema auch heute, ne?
Genau. Und die lesen das, ne? Die hören sich das irgendwie an und dann wird denen gesagt, die kriegen ja schon ein schlechtes Gewissen. Eingeimpft, bevor der Hund da ist, ne? So. Und dann geht das los. Und dann, ja, ich muss noch mehr machen. Ja. Und dann fangen die an, mit einem Welpen, da schon irgendwelche, krassen Dinge da, zu trainieren, ja? So. Ja. Und das halte ich für nicht sinnvoll. Aber generell, es ist was Besonderes, Hütehunde sind was Besonderes und es ist krass, auch die beim Arbeiten, so richtig beim Arbeiten zu sehen, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, oder?
Ja,
wie das abläuft mit so einer Herde Schafe.
Krass, ich finde es, also wenn ich mir mal so ein Video angucke, ich finde es super, super beeindruckend, wie die das machen und wie die auch, also wirklich von allein einfach, der schickt die los und der macht es einfach, als wenn es, also ist ja sein Job quasi, aber es, man kann sich das kaum vorstellen, wie, zu was Hunde halt fähig sind, aber ich meine, wir hatten jetzt so viele Podcasts mit so speziellen Hunden, was die alles können und wofür die alles eingesetzt werden, also ist einfach der Wahnsinn, muss ich sagen, definitiv. Aber nochmal kurz, um auf eine Sache zurückzukommen, das war auch der beste Tipp, den ihr damals gegeben habt mit der Ruhe. Hunde zur Ruhe bringen und Ruhe reinbringen, das war auch das Erste, was ich mit Pablo gemacht habe. Wir haben nichts trainiert außer Ruhe. Das war mir das Wichtigste, damit er zu Hause lernt, dass da der Ruheort ist. Und es hat sofort funktioniert, ne? Und das ist super, super wichtig, weil dann, wie gesagt, am Ende des Tages hat man dann einfach einen Hund, der die ganze Zeit will, weil er darauf wartet.
Man unterschätzt das, das Thema. Man denkt immer so, ja, das machen die ja automatisch, ne? Das geht oft genau andersrum, ja, dass man immer nur guckt, was kann ich machen? Permanente Aufmerksamkeit da ist, ne? Und das ist gerade bei auch so Hütehunden, glaube ich, dann noch mal dramatischer, wenn und das.
Wie lange schlafen Hunde, ne? Das ist ja auch noch
mal. Ja, so die haben ein sehr, sehr großes Ruhebedürfnis. Ja. Muss ja nicht unbedingt schlafen sein, aber Lösen. Ruhebedürfnis, ne? Und auch ein Hütehund hat das. Natürlich kann der sehr intensiv und sehr lange arbeiten. Das ist gar keine Frage, dass der das Potenzial dafür mitbringt. Trotzdem braucht auch der ganz viel Ruhe.
Definitiv.
Gleich werden wir das Thema mit unserem Gast noch weiter vertiefen, denn er ist unter anderem Trainer für Hütehunde. Zum Thema Hütehunde haben wir uns einen echten Experten eingeladen, Florian Szymanczyk. Er betreibt eine große Hundeschule und bildet da ganz speziell auch Hütehunde aus. Hallo Florian, schön, dass du bei uns bist.
Ja, moin André, hi. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mega spannendes Thema, was du da machst. Aber bevor wir uns genau angucken, wie so Hunde ausgebildet werden, sag uns doch erstmal, für wen sind denn so klassische Hütehunde wie Border und Aussies überhaupt geeignet? Kann die jeder haben oder wie ist da deine Meinung zu?
Ja, so ein Border Collie oder auch einen Australian Shepherd, die ja so die bekanntesten klassischen Hütehunde sind, bedarf natürlich einer Menge Arbeit mit dem Tier gemeinsam. Und dafür brauchen wir natürlich Hundehalter, die entweder im Hundesport tätig sind und im besten Fall natürlich auch Hütearbeit machen. Also der ganz klassische Berufsschäfer, der ja heute ja nicht mehr so verbreitet ist als Job. Das wäre natürlich optimal für das Tier, weil da natürlich nach Veranlagung gearbeitet wird. Aber auch natürlich dynamische Menschen, die mit dem Hund viel Sport machen, gut auslasten, gute Kopfarbeit machen. Das sind so die besten Hundehalter, die man sich vorstellen kann für einen Hütehund und dann auch noch aus Arbeitslinie vielleicht.
In meiner Hundeschule haben wir auch sehr, sehr viele Agility-Kurse, also Hundesport. Und da ist wirklich mindestens jeder zweite ein Border Collie oder ein Aussie, also ein Hütehund. Und man muss einfach auch sagen, die sind auch die erfolgreichsten bei uns. Die arbeiten einfach mega gerne mit ihrem Menschen zusammen.
Das stimmt. Das ist bei uns nicht anders. Wir haben auch bei uns reichliche Agility-Kurse und da sind auch viele Border Collies und Australian Shepherd mit dabei. Und vor allem der Border Collie, der hat natürlich echt Speed auf den Pfoten und flitzt hier reichlich und schnell durch die Parcours. Das stimmt wohl. Das ist richtig, ja.
Florian, du hast es jetzt eben schon angesprochen. Also der klassische Berufsschäfer. Ich habe mal einen besucht, die haben wir mal gedreht. Das war schon sehr, sehr spannend. Aber muss man ehrlich sagen, da gibt es nicht mehr so viele von. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele Hütehunde, ne? Und ja, da muss man ja schauen, was sind denn so die Alternativen? Also wie kann ich denn meinen Hund auslasten? Und der eigentliche Zweck, für den sie gezüchtet sind, der kommt ja in den wenigsten Fällen zumindest zum Tragen. Oder wie ist es bei dir? Hast du eigene Schafe auch?
Genau, also wir haben selber 4 eigene Schafe noch und arbeiten aber auch mit einem Schäfer zusammen. Auf die Schafe können wir zurückgreifen. Der hat so 150 Schafe, an denen wir auch die Hunde ausbilden und das auch anbieten zum Training für die Menschen, die das sozusagen bei sich auf dem Hof, auf dem Land einsetzen können. Also wir bilden nur Hütehunde an Tieren aus, die auch am Tier am Ende arbeiten. Wir bieten das nicht als Hundesport oder sowas an. Das wäre auch unfair für die Tiere, also für die Schafe in dem Fall. Das muss schon sehr professionell laufen und auch wirklich regelmäßiges Training, intensives Training und nicht einfach nur so aus Just for Fun. Und ja, man muss natürlich schauen, dass man so einen Hütehund, so einen Border Collie oder einen Australian Shepherd natürlich auch geistig extrem gut auslastet. Und neben Hundesport ist natürlich auch der ganze Bereich der Nasenarbeit sonst ein Thema, wo man den Hund gut fördern und fordern kann.
Ja, Florian, es gibt ja verschiedene Linien. Du hast ja gerade auch mal die Arbeitslinie angesprochen. Kannst du vielleicht dazu mal was sagen, so die Unterschiede, wo die sind so? Also die meisten wissen es ja wahrscheinlich überhaupt nicht, wo da so die Unterschiede liegen bei den Zuchten auch.
Genau, es gibt ja klassisch 2 unterschiedliche Zuchtlinien. Das ist einmal die Showlinie, wo darauf geachtet wird, dass das körperliche und ja felltechnisch hübsche Erscheinungsbild im Vordergrund steht. Und dann gibt's die klassische Arbeitslinie. Und diese Arbeitslinien sind auch die Hunde, die für den Hütebereich am besten auch geeignet sind, weil man bei den Showlinien gar nicht mehr darauf geachtet hat, wie gut ist eigentlich die Arbeitsleistung an Tieren. Und bei den Arbeitslinien legt man da natürlich einen großen Wert, dass die Arbeitsleistung am Tier und das Verhalten eines Hütehundes, also dieses klassisch ausgeprägte Hütegehen, wie man es so schön nennt, natürlich noch stark ausgeprägt ist und der Hund ja sehr bereitwillig auch die Arbeit selbstständig anbietet.
Und wenn jetzt jemand so einen Hütehund zu Hause hat, so einen Australian Shepherd oder so, kann derjenige den überhaupt auslasten ohne diese ganzen Thematik, also ohne wirklich ein Hütehund zu sein? Und wie kann man den vor allem auslasten?
Häufiges Problem an der Stelle, was Zweibeiner ja dann gerne mit ihrem Hund zu Hause haben, wenn die nicht ja adäquat ausgelastet werden, dass es dann an anderer Stelle das Problem so ein bisschen hochkommt, Leinenaggression, dass die Hunde nicht mehr gut im Abruf stehen, dass sie mit Zweibeinern auch sozusagen im familiären Kontext häufig Schwierigkeiten aufbringen. Man muss schon sehr gut aufpassen, was man sich für einen Hundetyp auch zulegt und ob ich dementsprechend auch nachkommen kann, das Ganze gut auszulasten. Und da ist tatsächlich, ja, ich sag mal, der prozentuale Anteil, wo es schwierig ist, doch sehr hoch, weil viele sich einen Hütehund kaufen, weil sie ihn einfach hübsch finden, ohne darauf zu achten, was der Hund von sich aus tatsächlich auch wirklich braucht.
Und jetzt zur wichtigsten Frage: Wie viel Auslastung und wie viel ist vielleicht auch zu viel?
Auslastung ist ja immer schwer zu bemessen. Viele Hundehalter fragen uns das ja auch, wie viel mache ich denn pro Tag? Ich finde, eine Auslastung kann man gar nicht pro Tag festlegen. Es geht eher darum, dass ein Hund zufrieden ist mit einer Arbeit, die er regelmäßig macht. Und eine regelmäßige Arbeit schafft eine geistige Zufriedenheit auf Seiten des Hundes und damit auch eine gute Auslastung. Aber klar ist auch, so ein Hütehund, der braucht viel Bewegung. Das heißt, gute, lange Spaziergänge, auch mal eine Tour am Fahrrad. Und das haben wir natürlich nicht jeden Tag, sonst pushe ich mir das Problem natürlich auch nur hoch. Gute, konzentrierte Kopfarbeit, mehrmals am Tag, in der Woche verteilt. Ein Thema, an dem ich mir vielleicht auch reifen und wachsen kann mit meinem Hund, wo ich mich auch so ein bisschen unter ja einem gewissen Leistungsdruck befinde, dass ich auch mit meinem Hund weiterkommen möchte. Das sind so Themen, die bei Hütehunden ganz wichtig sind in der Arbeit.
Jetzt habe ich noch eine kurze Frage dazu. Wenn wir jetzt über das Thema zu viel sprechen, was kann so die Folge von dem sein, wenn ich dann zu viel mache? Also hast du da wahrscheinlich auch schon Erfahrungen gemacht, oder?
Ja, zu viel ist dann häufig, dass die Hunde gar keine Ruhe mehr in sich selber finden, dass die Hunde zu Hause gar nicht mehr wirklich runterfahren können und entspannen, was ja bei diesen Hunden unglaublich wichtig ist, auch ihren Stundenanteil am Tag zu haben, wo sie einfach entspannen können und sich auch auf das Neue konzentrieren, was danach ansteht.
Perfekt, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, über Ruhe.
Ja, das passt gut.
Ja. Jetzt haben wir, wie gesagt, über Auslastung und alles gesprochen. Wie anstrengend ist die Arbeit für diese Hunde? Also wie lange kann man dann es auch wirklich am Stück machen oder sollte man es machen?
Ja, also die Arbeit am Stück hängt immer auch so ein bisschen davon ab, was gerade ansteht, also was gerade gemacht wird. Wenn ich nur, ich sag mal, eine Schafsherde zusammentreibe, dann ist die Arbeit relativ einfach für den Hund und die kann ich dann auch mal über eine längere Zeit ziehen. Das heißt, da kann ich auch mal 2 Stunden mit beschäftigt sein. Das ist relativ einfach. Eine Schafsherde umtreiben ist auch so ein Thema. Wie gut sind die Schafe auch darauf konditioniert, auf die Arbeit mit dem Hund? Wie viel muss der Hund selber mitarbeiten oder sind die Schafe schon gut eingestellt und machen auch viel selbstständig? Damit orientiert sich auch so ein bisschen der Grad, wie viel kann ich mit dem Hund machen? Das Bekannteste sind ja immer die Schafe, die man so auch kennt oder sieht. Aber Laufenten ist zum Beispiel auch ein sehr spannendes Thema, lässt sich auch super hüten. Das sieht auch sehr lustig aus
Das glaube ich.
tatsächlich. Genau, Laufenten sind sehr auch gut zu hüten und auch einfach zu hüten. Da ist nur die Verletzungsgefahr auf Seiten der Laufente relativ hoch, wenn der Hund da zu wild wird. Ansonsten lassen sich noch Rinder sehr gut hüten oder auch Mutterkuhherden lassen sich auch sehr gut hüten und umtreiben als Koppelgebrauchshund und so weiter.
Wie gefährlich ist denn die Arbeit für die Hunde und auch vielleicht auf der anderen Seite für die Schafe oder die Tiere, die gehütet werden?
Das Verletzungsrisiko ist definitiv höher als, ich sag mal, ein klassisch zu Hause lebender Hund, wenn der Hund an Tieren und an Schafen und so weiter arbeitet. Als eines der größten Risiken sind immer die Löcher auf den Wiesen, weil der Hund in seinem Tunnel, in dem er sich befindet, die natürlich gerne übersieht und dann sind so Kreuzbandrisse und Ellenbogenverletzungen ja fast schon an der Tagesordnung. Deswegen ist sozusagen auch die klassische Grundausbildung, dass also die Unterordnung zu seinem Hundeführer unglaublich wichtig, denn ich als Hundeführer kann natürlich in dem Fall oder als Schäfer auch auf solche Themen einwirken und meinen Hund natürlich mal aus diesem Tunnelmoment rausholen, wenn ich sehe, dass eine Gefahr droht. Das Verletzungsrisiko auf Seiten der Tiere, also der Schafe, der Laufenten oder der Rinder, die ist natürlich auch gegeben. So ein Hund steht völlig im Fokus, der ist total wild auf seiner Arbeit. Und eine Laufente hat dem Ganzen nicht allzu viel gegenzusetzen, deswegen auch da mit einer großen Vorsicht in der Arbeit. Aber natürlich auch die Schafe, da kann ein Hund auch mal einfach zu dolle an die Klauen gehen oder an die Nase und da auch Verletzungen verursachen. Bei Rindern muss man auch wieder aufpassen, dass der Hund eher nicht drunter leidet, weil wenn so ein Rind mal austritt, dann ist das schon sehr schmerzhaft auf Seiten für den Hund.
Viele von euch haben auch zum Thema heute wieder den Hashtag Welpentrainer genutzt und Fragen gepostet. Flo, du hast mal wieder drei davon rausgesucht.
Die Mirja schreibt: Hallo Welpentrainer. Wir sind eine Familie mit zwei sehr lebhaften Kindern. Wir wollen uns nun einen Hund anschaffen und haben an einen Border Collie gedacht. Da der viel Bewegung braucht, dachten wir damit nicht nur den Hund, sondern auch unsere Kinder auszulasten. Ich weiß aber nicht, ob so ein Hund überhaupt für Anfänger geeignet wäre. Was kannst du uns raten?
Ja, wir haben ja heute schon ein bisschen was darüber gehört, ne? Also ein Anfängerhund ist es sicherlich nicht. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen, ja? Mit ein bisschen Verständnis, mit dem richtigen Profi auch an der Seite, klar kann man sowas schaffen, aber man muss sich einfach klar machen, das ist nicht einfach so nur nebenbei, ne? Dass ein Hund da ist, sondern da muss man sich drauf einstellen. Auch eben die mentale Auslastung, Kopfauslastung, Bewegung, das muss alles passen, das muss alles stimmen. Und wenn das alles stimmt, dann ist es auch ein toller Familienhund.
Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Ben hat mit dem Hashtag Welpentrainer gepostet: Wir möchten einem Hund ein schönes Zuhause bieten. Ich mache selbst viel Sport, Joggen, Radfahren. Da sollte der Hund dann gerne mal mit. Welchen Sportler könnt ihr empfehlen? Ich tendiere in Richtung Hütehund. Würde das passen?
Ja, also, ja, die sind ja eben sehr, sehr arbeitsfreudig, machen gerne Sport, arbeiten gerne mit dem Besitzer zusammen. Ne, von daher hört sich das erstmal gut an. Aber immer nicht vergessen, es geht nicht nur um eine körperliche Auslastung, dass der Hund viel läuft oder joggen oder Fahrradfahren. Das ist sicherlich gut und toll und wichtig. Aber es geht eben auch darum, die Intelligenz abzurufen. Also an die geistige Auslastung zu denken. Ne? Und nur wenn das auch funktioniert, dann haben wir ein gutes Gesamtpaket. Aber es hört sich so an, als könnte das ganz gut zu dir passen, so ein Hütehund.
Und dann noch eine letzte Nachricht von der Anja. Lieber André, wir wollten mit unserem Australian Shepherd viel Hundesport machen, vor allem Agility. Viel Sport heißt auch viel Kalorien verbrennen. Braucht er da ein bestimmtes Kraftfutter oder so ähnlich?
Ja, das ist ja eher dein Thema, Flo, hier, ne? So ein bisschen.
Also man muss auf jeden Fall an die Leistung anpassen,
ja,
das Futter.
Klar.
Ne? Mehr Bewegung, mehr Sport heißt auch mehr Futter. Also da ist der Verbrauch halt höher und dann braucht er ein bisschen mehr Futter, weil sonst hast du dann einen ziemlich dünnen Hund irgendwann und du möchtest einen kräftigen, muskulösen Hund. Deswegen muss man da auf jeden Fall auch anpassen, aber
ja.
Ein spezielles Futter würde ich jetzt.
Es gibt ja so Powerfutter bei Hunden, aber da wäre ich auch bei Hütehunden echt vorsichtig. Ja. Ne? Also das Potenzial dann nochmal zu pushen mit so einem Futter oder über die Ernährung, ne? Über Nährstoffe zu gehen. Also wäre ich vorsichtig, aber generell klar, du passt ja auch deine Ernährung immer deine Bewegung an. Ne?
Wenn auch ihr eine Frage habt, postet gerne mit dem Hashtag Welpentrainer eure Frage bei Facebook, Instagram und Co. Und vielleicht kommt die auch in unserem nächsten Podcast vor.
Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
Bisher zum Glück noch nicht. Aber ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss.
Ich hatte schon zwei. Ja? Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu 8 Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Florian, lass uns ein bisschen über die Ausbildung an sich sprechen. Also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ne? Ich habe jetzt einen Hütehund und kann er jetzt ja dann nicht einfach so zu dir kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern nur dann, wenn ich auch wirklich hüten will oder hüten kann und eigene Schafe habe. Wie geht das Ganze dann los?
Genau, also die Grundfrage, die wir immer als erstes stellen, ist, ob die Tiere am Ende auch wirklich dauerhaft an Tieren arbeiten, also ob der Hund am Ende dauerhaft an der Herde tätig ist. Wenn dies der Fall ist, dann kommen wir natürlich gerne und helfen bei der Ausbildung solcher Hunde mit. Die Ausbildung dieser Hunde, wenn man sie mal machen durfte, und wir durften sie ja jetzt schon reihenweise machen, ist eine tolle Arbeit, weil sie eine extrem natürliche Arbeit ist. Weil der Hund dieses Hütegehen von alleine anbietet und ich ja nur noch daran, ja, ich sag mal, an den Spitzenmomenten feile, um das Ganze noch in ein tolles Ausbildungssystem zu bringen. Aber das alleinige Hüten an sich bietet der Hund ja von alleine an. Die Arbeit fängt ganz früh an. Mit dem ganz kleinen Welpen, 8. Woche, fängt das Ganze schon an, dass ich mit dem Hund über eine Wiese gehe, dass ich die kleinen Welpen so langsam auch mal an die Tiere gewöhne, im Stall mit dabei habe, sie über die Stallgasse laufen lasse und so weiter, damit sie von Anfang an wissen, um was geht mein Job später. Also was sind meine Tiere, mit denen habe ich später zu tun? Da geht es noch gar nicht direkt an das Tier dran, aber die Hunde sollen schon ein Gefühl dafür bekommen, einen Geruch bekommen, um was es später mal geht. Und dann, klar, eine der wichtigsten Themen in der ganzen Ausbildungszeit, vor allem in den ersten anderthalb Jahren, ist das Thema der Grundausbildung. Also das Thema, wie gut hört der Hund auf seinen Hundeführer? Weil das ist extrem wichtig für die Arbeit. Sonst macht nämlich der gute Border Collie nämlich, was er will. Und dann habe ich die Schafe am Ende auf dem Maisacker stehen und nicht auf der Wiese, wo ich sie eigentlich haben wollte. Das heißt, die wirklich gemeinsame Arbeit, der Moment, dass der Hund für den Hundeführer arbeitet, das muss auf die ersten anderthalb Jahre groß Wert gelegt werden. Und dann fängt man da an, dass die ersten Momente mit einem wegrennenden Schaf zum Beispiel, der Hund das Gefühl hat, wenn ich dort hinterherlaufe, dann entsteht ein spannender Moment für mich. Ich kann vielleicht auch mit einem erwachsenen Hund gemeinsam auf eine Herde treffen und mich daran orientieren, mitzulaufen an dem erwachsenen, schon ausgebildeten Hund. Das hilft schon mal für den Anfangsmoment ganz gut. Und dann baut man das ganz langsam auf einer kleinen Wiese in einem Round Pen, also in einem rund aufgesteckten Bereich, fange ich das an, dem Hund die Bewegungen sozusagen zu vereinfachen, im Kreis zu laufen, Sachen anzubieten, Distanz zu halten zu den Tieren und so weiter.
Wie lange dauert so eine Ausbildung insgesamt, kann man das sagen?
Na, man sagt immer so schön, so ein guter Hütehund braucht 3 Jahre für den Aufbau, dann bleibt es 3 Jahre, also dann habe ich den höchsten Leistungsmoment zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr und ab dem 6. Lebensjahr geht es dann so langsam runter bis 9, 10 und dann geht es tatsächlich für so einen Hund auch in die Rente. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. So ein Hund braucht irgendwann seine Rente. Aber man sagt so circa, wenn die Hunde 3 sind, dann hat man so wirklich einen zuverlässig arbeitenden Hütehund.
Auf das Thema Rente gehen wir gleich auch nochmal ein. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Du hast ja gerade von Welpen gesprochen. Was jetzt, genau. Könnte ich das auch mit einem Hund machen, der 1 bis 2 Jahre alt ist? Oder würdest du eher weniger empfehlen? Wahrscheinlich auch viel, viel schwieriger, oder?
Genau, also wir würden es definitiv weniger empfehlen. Für den Hund ist es schön, wenn er von Anfang an auf seine Arbeit vorbereitet wird. Aber natürlich machbar ist das auch, dass es das geht, aber bedarf deutlich mehr Aufwand, weil ich natürlich 1,5 Jahre Prägezeit auf ein ganz anderes Thema ja auch erstmal umarbeiten muss, um dem Hund seine neue Arbeit auch wirklich schmackhaft zu machen.
Bildest du die Hunde alleine aus oder mit dem Schäfer zusammen dann auch?
Sowohl als auch. Also grundsätzlich machen wir das auch selber. Ich war ja selber als Schäfer in Niedersachsen 1,5 Jahre unterwegs mit über 500 Mutterschafen und habe da eine ganz lange Zeit auch gearbeitet. Wir haben einen Harzer Fuchs, einen altdeutschen Hütehund, den wir ausgebildet haben. Wir haben einen Border Collie, leider letztes Jahr verstorben ist mit 14, die aus Schottland kommt, die auch in Schottland und in England und in Holland, in Belgien, in der Schweiz, in Österreich, überall habe ich mit ihr gearbeitet und gehütet. Das war wirklich eine wahnsinnstolle Maschine. Auf der einen Seite zum Arbeiten, im anderen Moment aber auch, um runterzufahren. Das konnte sie auch einfach perfekt.
Wie schwierig ist es dem Hund, das richtige Hüten beizubringen? Und welche Kommandos muss er am Ende beherrschen?
Das richtige Hüten ist ja immer die Frage, wie ich den Hund einsetze. Ich habe einen Koppelgebrauchshund, den brauche ich ja nur, um umzutreiben. Oder ich habe einen klassischen Wanderschäfer. Das sind immer unterschiedliche Arbeitsfelder. Da muss man auch in der Ausbildung drauf aufpassen. Aber grundsätzlich ist das reine Hüten, also der Moment, wo der Hund anfängt, selbstständig an diesen Tieren zu arbeiten, ist ja eine Sache, die mir der Hund von alleine anbietet. Das heißt, das bringe ich dem Hund gar nicht bei. Ich bringe ihm nur noch bei, darauf zu achten, welche Flanke muss offen bleiben, wo sollen die Tiere hinlaufen, auf was soll der Hund achten, also welche Straßenkreuzungen oder so soll er gut bewachen, damit der Hund nicht falsch, die Schafe nicht falsch abbiegen. Das sind dann die Momente in der Arbeit und je stärker der Hund aus einer Arbeitslinie kommt, desto leichter ist das am Ende für den Hundeführer und für den Schäfer, den Hund auszubilden. Je mehr Hüte gehen und je mehr sozusagen eigene Arbeitsleistung in dem Hund vorhanden ist.
Okay, und jetzt hast du gerade von selbstständige Entscheidung treffen. Welche Entscheidung trifft er selbstständig und wie? Also was darf er alles selbstständig entscheiden auch?
Genau, selbstständige Entscheidungen sind in dem Sinne ganz wichtig, weil der Hund natürlich sich seine Schafsherde, wenn wir jetzt eine Schafherde nehmen, genau anschaut und genau weiß, welches Schaf ist das Schaf, was die Herde auch in sich so ein bisschen führt. Und der Hund kann das über den Geruch und auch über die Wahrnehmung seiner Herde genau herauskristallisieren. Und der Hund darf damit entscheiden, welches Schaf ist das Schaf, wo er sich drauf konzentriert, wenn er das in Bewegung bekommt, dass die ganze Gruppe dann auch weiter sich bewegt, da wo sie hin soll. Und diese selbstständige Arbeit, die lässt man dem Hund zu. Und wenn ich jetzt auf einer großen Koppel stehe und die Schafe brauche, darf mein Hund auch selbstständig entscheiden, auf welcher Ecke er anfängt, mir die Tiere zusammenzuholen.
Also ich finde es beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die das alles, also man sieht auch einfach, wie unfassbar klug diese Rassen sind, ne? Wie krass die einfach diese Entscheidung selbst treffen können. Ich meine, andere Hunde würden einfach draufrennen auf so Tiere vielleicht oder die ganze Herde komplett wild machen, da durchrennen. Das ist unfassbar.
Ja, also das ist drin, ne? Aber was mich immer am meisten fasziniert, wenn ich mir das anschaue, das sind ja kleinste Signale, die der Schäfer dann gibt, ja, und mit einem, mit einer Schnelligkeit, die das dann umsetzen, ne? Das ist, also, könnte ich mir stundenlang angucken, fasziniert mich total, ja.
Ich liebe diese Videos das auch, wenn die einfach anfangen loszurennen und dann einfach ihr Ding machen.
Ja. Und häufig wird ja auch an der Pfeife ausgebildet, was wir hier für die Gebiete, zumindest im Münsterland, eher nicht brauchen, weil die Flächen sehr gerade sind. Aber in Schottland, in den schottischen Highlands, wo ich selber über ein Jahr war, da brauche ich eine Pfeife, weil da komme ich mit der Stimme nicht mehr weit. Weil durch die Täler, die sich bilden, mein Hund mich einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Und dann brauche ich eine gute Pfeife, mit der ich arbeite. Und das ist schon toll, wie das funktioniert.
Kommt es auch schon mal vor, dass ein Hund mit Schafen gut klarkommt, aber bei Rindern nicht zum Beispiel? Oder ist es denn egal?
Da muss ich tatsächlich gut drauf aufpassen, weil häufig sind die Hunde, die ich an Rindern einsetze, für eine Schafsherde viel zu scharf. Hört sich lustig an. Aber, aber ist tatsächlich so, weil für eine Rinderherde brauche ich ein bisschen mehr Druck. Also der Hund muss mehr Druck an das Tier ausüben. Und bei der Schafherde brauche ich gar nicht so viel Druck. Da muss ich eher aufpassen, dass ich den Hund auch zügel und auf Distanz halte, dass der Druck in der Gruppe nicht zu hoch wird. Bei den Rindern sieht das anders aus.
Hattest du auch schon mal einen Hund, der vielleicht zu viel Angst davor hatte, diese Arbeit zu machen?
Oder hatten wir schon. Ja, genau, hatten wir schon. Da war eine Anfrage eines Landwirts aus Niedersachsen und da haben wir uns den Hund angeschaut und da war von Anfang an klar, dass das nicht möglich ist mit dem Hund, das zu machen. Da ging es um eine Rinderherde, weil der Hund zu unsicher mit den Tieren war. Und wenn das Rind erstmal weiß, dass der Hund sich nicht durchsetzt, dann ist der Hund verloren.
Okay, dann kommen wir auch direkt zu dem nächsten mit Durchsetzen. Wie schafft man es, dem Hund beizubringen, dass er sich gegenüber Schafen oder Kühen durchsetzt? Oder ist es angeboren? Aber da haben wir ja gerade auch gesagt, es gibt halt auch ängstlichere Hunde, ne?
Genau, ich muss das durchsetzen. Das muss ich auf jeden Fall trainieren. Und ich muss auch das Maß trainieren, wie weit und wie viel darf sich mein Hund durchsetzen. Das kann ich schon regulieren. Ich mache das am Ende ganz klassisch, dass ich einfach, sag mal, die Schafe sind im Gatter und ich lasse die Schafe durch eine Engstelle durch das Gatter durchlaufen. Und dort darf der Hund dem Schaf mal hinterherlaufen, um dem Schaf das Gefühl zu geben, ich kann dich wirklich nach vorne treiben. Das schafft Selbstbewusstsein auf Seiten des Hundes. Aber das Maß an der Stelle muss man gut halten. So einen Harzer Fuchs, wie wir den zum Beispiel noch haben, da muss man aufpassen, weil das sind Hunde, die gerne sehr schnell sehr scharf werden. Bei einem Border Collie muss ich das in den ersten Monaten seiner Trainingszeit häufiger machen, dass er wirklich auch sein Selbstbewusstsein erlangt, das auch machen zu dürfen.
Wir kommen zu unseren Top 5 und heute, und wir haben sehr viel drüber gesprochen, geht es mal um Beschäftigungen, wie ich meinen Hund körperlich auslasten kann. Da haben wir die Top 5 zusammengestellt. Flo, wir starten mal mit Platz 5.
Platz 5 ist Agility. Ich glaube, so das Bekannteste, was man kennt und das, was ihr auch in der Hundeschule anbietet. Und du hast ja schon gesagt, die meisten Hunde sind da auch Aussies oder Border Collies. So, die haben das einfach drauf. Ist, glaube ich, mit so der beste Sport, den man machen kann für diese Hunderasse, oder? Würdest du auch sagen?
Ja, anspruchsvoll, ne? Auch für Menschen übrigens.
Ja,
das ist definitiv. Gar nicht so ohne. Man macht was zusammen, ist eine ganz tolle Geschichte. Macht viel Spaß. Und funktioniert. Wir kommen zu Platz 4. Obedience oder Rallye-Obedience. Hier geht es um sehr schnelle und sehr exakte Ausführungen von Signalen, wie zum Beispiel Fußlaufen, ne? Apport, das Schicken zu bestimmten Personen. Und da gibt's dann Parcours dazu. Auch das kann richtig Spaß machen und dient auch zu einer guten Auslastung.
Platz 3, das mag der andere am liebsten, Dog Dance. ist mit natürlich, wie man schon wahrscheinlich aus dem Namen hört, es geht um Tanzen, Musik, Abfolge von Schritten, eine Choreografie, einfach Bewegung und das auch wieder so eine super mentale und körperliche Auslastung für Hund und Hundehalter, würde ich sagen.
Der Hund muss sich auf jeden Fall sehr stark auf dich konzentrieren und ich finde das super. Also ich finde es schön, ist einfach nur für mich nichts.
Ja, genau, ich finde es auch schön zu sehen, aber wäre auch nicht zu mich.
So, wir kommen zu Platz 2 und da steht Longi. Dabei steht der Mensch in der Mitte eines Kreises und steuert seinen freilaufenden Hund auf Distanz, der sich um den Menschen rumbewegt. Das kann man dann noch steigern mit Richtungswechseln, mit Hindernissen oder auch Gehorsamsübungen. Auch das macht richtig Spaß und sieht auch ziemlich spektakulär aus.
Und dann Platz 1, Treibball. Und das ist so der perfekte Ersatz zum Hüten. Es geht darum, einen Ball auf Kommando in ein Tor zu manövrieren. Habe ich selber noch gar nicht gesehen. Es ähnelt so ein bisschen das, was wir mal beim Welpentrainer gemacht haben.
Ja, wir haben es beim Welpentrainer, haben wir das auch schon mal gehabt oder haben es angeschaut, hat ein Profi da.
Ja.
Wir selber bieten das in der Hundeschule auch an bei uns. Ne? Faszinierend. Und das ist natürlich genau das Hüteverhalten. Du hast halt kein Schaf, du hast einen Ball und ein Tor am Ende.
Ja.
Aber das kommt dir natürlich sehr nah und macht richtig Bock und sieht cool aus.
Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Das hilft euch richtig gut bei der Einschätzung. Und natürlich ist der Vergleich und Abschluss von Versicherungen aufgrund der Widerrufsmöglichkeit für euch komplett risikofrei. Den Vergleich findet ihr auf www.check24.de/tierkrankenversicherung/podcast. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Hütehunde und wie man sie richtig auslastet, darüber sprechen wir heute mit Hundecoach und Hütehund-Experte Florian Szymanczyk. Florian, wenn die Hunde richtig gefordert werden, also wirklich arbeiten auf dem Feld, ob jetzt Schafe oder Rinder, egal. Wie lange können die das überhaupt machen?
Von der Zeit am Stück hängt von der Arbeit ab. Kann man gar nicht pauschalisieren. Wenn wir jetzt von dem normalen Zeitmoment auf der Wiese sprechen, kann man so von 2 bis 4 Stunden etwa pro Tag rechnen. Wenn ich jetzt im Alter rechne, das heißt, wenn der Hund irgendwann dann ins gehobene Alter kommt, muss man sich seinen Hund selber erstmal anschauen. Also wie ist die Abnutzung der letzten Jahre gewesen an meinem Hund? Aber in der Regel spricht man so von 9, 10 Jahren, wo ich den Hund sicher einsetzen kann.
Ja, jetzt ist der Hund 19 Jahre, geht dann irgendwann, sag ich mal, in Rente, ne? Also es geht vielleicht auch körperlich jetzt nicht mehr so stark, oder ich kann den Hund auch, wenn ich es jetzt gerade professionell mache, nicht mehr einsetzen. Das ist natürlich für so einen Hund wahrscheinlich auch nicht cool, ne? Weil die ja vom Kopf her mit 19 Jahren wahrscheinlich noch total fit sind und es auch gerne wollen. Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist für den Arbeitshund tatsächlich ein sehr harter Moment, wenn so langsam der Hund ja aus seiner Arbeit rausgenommen wird. Man macht es nicht abrupt, man macht es langsam. Man lässt ihn bei leichten Sachen immer noch weiter auch mitarbeiten. Das würde man auch bis ins hohe Alter noch machen. Aber grundsätzlich die klassische tagtägliche Arbeit, die geht natürlich nicht mehr. Und das heißt, dass man Alternativen anbieten muss. Was muss ich mit so einem Hund machen? Kopfarbeit, gute körperliche Auslastung weiterhin, also gute Spaziergänge, vielleicht auch eine ganz andere Arbeit nochmal starten. Im Alter kann man ja gut mit Tricks nochmal gut loslegen, auch für solche Hunde. Der Hundesport bietet ja mittlerweile auch eine Menge an, auch für alte Hunde, wo einfach auch die körperliche Auslastung und die geistige Auslastung weiter auch im Fokus stehen kann. Das muss ich natürlich mit bedenken und ich muss den passenden Moment auch schaffen, wann ich mir den jungen Hund dazu hole, der noch von meinem Alten so ein bisschen mitgenommen wird. Das ist auch eine spannende Zeit, die kann ich natürlich wunderbar ausnutzen. Aber klar, ich sag mal, im normalen Zeitalter hat der Hund noch gute 4 Jahre in Rente bei den Leuten zu Hause.
Ja, lass uns da noch mal ein bisschen über das Thema Auslastung, also mentale Auslastung, Kopfarbeit und so sprechen. Das kann man ja wunderbar zu Hause machen und es kostet ja oft auch gar nicht viel Zeit. Florian, was ist so dein Favorite? Also gibt's irgendwas, wo du sagst, boah, das mache ich am liebsten, sind's Tricks oder ist es irgendwie Nasenarbeit oder was machst du da am liebsten?
Von unserer Seite aus hier in der Hundeschule und auch von mir persönlich ist die Nasenarbeit, also vor allem das natürliche Arbeiten, für uns ein ganz wichtiger Fokus. Und Hunde, die irgendwann in Rente gehen, können auch nochmal den Start in Thema zum Beispiel Mentrailing reinfinden, weil das ja eine Sache ist, da läuft der Hund im Geschirr mit einer Schleppleine, läuft auf relativ geraden Böden. Das heißt, das kann ich im hohen Alter auch nochmal starten, wenn ich einfach auch aus Just for Fun mit meinem Hund machen möchte. Ich kann natürlich mit meinem Hund Apportiersachen nochmal machen, ganz klassisch ist ihr einfaches Sport apportieren. Die Tricksarbeit natürlich auch, klar. Und ich kann natürlich auch den Hund im Alter nochmal so richtig in der Nase fordern und ihn auf Kamille oder sonstigeres natürlich konditionieren, um einfach so in der Duftidentifikationsarbeit nochmal so richtig zu fordern auf die letzten Jahre.
Flo, sag doch mal, was machst du am liebsten so zu Hause mit deinen Hunden?
Also jetzt gerade, da Pablo ja ziemlich neu ist, versuche ich erstmal die ganzen Sachen beizubringen, wie Ruhe und so, weil das ist das Allerwichtigste. Ich meine, er hat 2 Jahre in seinem Leben nichts außer Kette gesehen und seinen komischen Garten da, den er hatte. Deswegen ist für mich gerade so das Wichtigste, erstmal die Ruhe reinzubringen, bevor wir dann überhaupt auf diese normalen Kommandos kommen. Also ich muss ja von komplett neu anfangen. Die Sprache, wenn er überhaupt Kommandos auf der anderen Sprache konnte, auf Bulgarisch, habe ich gar keine Ahnung von. Ist für mich so gerade, wie gesagt, Ruhe das oberste Thema und jetzt langsam so diese ganzen Eindrücke nach und nach dem mal so beizubringen. Auch diese ganzen Eindrücke draußen, wie welche Impulse hat er überhaupt, wie reagiert er auf Fahrräder, wie reagiert er auf Hunde, wie reagiert er auf Hasen, auf alles Mögliche, was da so bei uns am Rhein rumläuft. Das ist gerade erstmal für mich so diese Findungsphase und die Beobachtung, die ich dabei eben habe. Und jetzt gehen wir so langsam ins Training rein und dann komme ich auch bald mal euch besuchen wieder und dann kannst du dir mal richtig angucken und dann sagst du mir mal, wie man das alles so richtig macht. Ich weiß nicht, ob ich habe natürlich mit Carlos und mit dem Welpe damals, das würde ich mir auch sofort wieder zutrauen, sag ich mal, aber das ist jetzt nur mal eine ganz andere Hausnummer, vor allem auch mit der Rasse Dobermann. Ja. Ist keine französische Bulldogge, aber es ist super, super spannend und ja, ich muss auf jeden Fall auch, ich bin gespannt, so was so sein Favorite sein wird, welche Arbeit, ob es wirklich so ein bisschen in die Sportrichtung geht oder Nasenarbeit, aber ich muss sagen, das, was wir bisher gemacht haben, ist super, super smart und ich glaube, der wird schnell die Dinge umsetzen können, die wir ihm beibringen.
Ja. Du bist also gerade noch mit ganz anderen Themen beschäftigt, ja, ne? Aber das wird auch noch kommen. Und ich finde es immer total genial, auch dass Leute oder wenn ihr jetzt gerade zu Hause eben euren Hund habt, euch auch damit beschäftigt, ja, und denen Aufgaben gibt. Das ist einfach faszinierend. Und gerade so bei den Hütehunden finde ich schon wahnsinnig, was die für Leistung abrufen, ja, ne? Und was du auch jetzt mal abgesehen von Hüten einfach alles mit denen machen kannst, ja. Also in jedem Bereich. Florian, du hast gerade schon angesprochen, Mantrailing zum Beispiel, ne? Auch eine geniale Geschichte. Genau. Es macht so viel Spaß. Ja. Und es fordert auch ordentlich, gerade über die Nase, ne?
Ja, stimmt. Das ist eines der anstrengendsten Organe, die der Hund ja einsetzen kann. Und es ist so natürlich einfach, ja. Also eine tolle Auslastung für den Hund.
Ja, mega spannendes Thema und auch eine ganz, ganz tolle Arbeit, die du da machst, Florian. Ich glaube, wir beide hier, wir müssen es gerne mal anschauen.
Ja, ne? Also definitiv.
Ist, total faszinierend. Danke, dass du heute dabei warst und mit uns hier dein Wissen geteilt hast. Und wenn die Leute jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, ey, das interessiert mich auch, das würde ich mir gerne mal näher anschauen. Wo findet man dich?
Ja, vielen lieben Dank erstmal fürs Interview heute und für die Einladung. Und genau, wir sind die KOM Hundeschule, wie das Kommando KOM, so heißt unsere Hundeschule. KOM Hundeschule, wir sitzen im Münsterland. Und genau, wir haben 7 Tage die Woche Training, sind ein Riesenbetrieb mit 14 festangestellten Trainern und bilden aktuell so circa 2.500 Menschen die Woche aus bei uns. Und haben ja ganz viele Hundefreunde bei uns und es macht irrsinnig viel Spaß, mit allen zu arbeiten. Also, wer Lust hat, mal reinzuschauen, darf das natürlich gerne jederzeit machen.
Vielen, vielen Dank.
Ja, super, danke, spannend.
Ja.
Gerne.
Eben haben wir schon darüber gesprochen, wie man seinen Hund körperlich gut auslasten kann. Jetzt geht's um die geistige Auslastung. 5 Tipps haben wir für euch zusammengestellt. Und ich fange an mit Tipp 5. Tägliche Spaziergänge, auf denen dein Hund sich sehr auf dich konzentrieren muss. Das heißt, so Bindungsspaziergänge machen, ja, und darauf achten, dass der Hund immer wieder Kontakt aufnimmt und auch nachfragt und nicht einfach nur spazieren gehen, Leine dran und am besten noch mit dem Handy telefonieren, ja, sondern auch darauf achten, dass man auf diesen normalen, in Anführungsstrichen, Spaziergängen zusammenarbeitet. Auch das fördert die Konzentration und fordert den Hund dann auch auf dem Spaziergang ziemlich heraus.
Und ich finde auch tatsächlich, so Spaziergänge ist so ein perfekter Zeitpunkt, um auch so ein bisschen Training immer mit einzustreuen. Das habe ich immer bei Carlos gemacht, versuche ich auch bei ihm immer zu machen, weil zu Hause Kommandos okay, aber draußen, wenn viel Unruhe ist und andere Hunde und andere Eindrücke, dann ist das Ganze nochmal eine andere Sache. Und ja, da zählt die Konzentration halt extrem. Ne? Ja. Und deswegen finde ich immer so, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten auf dem Spaziergang ein bisschen was machen, ist eine super Sache. Für beide natürlich auch, ja, ne? Und fördert natürlich dann auch Bindung und alles andere. Tipp Nummer 4, Suchspiele, zum Beispiel durchs Verstecken eines Leckerlis oder Lieblingsspielzeugs, also viel Nasenarbeit natürlich auch wieder, super Auslastung mental für den Hund und ja, sollte man auf jeden Fall, ist glaube ich auch, haben wir gerade im Podcast schon gehört, so die mit anstrengendste Arbeit für den Kopf, für Hunde.
Ja, bleiben wir direkt beim Thema. Tipp 3, Nasenarbeit. Und da kann ich zum Beispiel eine Dose mit einem besonderen Duftstoff verstecken. Wir haben da immer Kokos, so eine billige Kokosseife genommen. Gut funktioniert, ne? Also irgendwas, was der Hund per se gar nicht so lecker oder gut findet. Und dann kann ich das, und was nicht so oft vorkommt, ja, in deinem normalen Alltag. Da kann man dann wunderbar dem Hund erklären, hey, diesen Geruchsstoff, den musst du finden, das lohnt sich für dich. Und dann kannst du das immer wieder schwieriger werden lassen, ja, und dabei zuschauen, wie krass dein Hund am Ende dann sucht. Also das ist sehr schnell und sehr leicht eigentlich aufgebaut, ne, und man ist oft überrascht, wie gut das dann auch funktioniert und wie viel Spaß die Hunde dann auch dabei haben, diese kleine Dose zu finden. Und die Dose wird dann immer kleiner, ja, bis hin, dass du hinterher, also so, weiß ich nicht, 2 Zentimeter Größe noch hast, ne? Also ganz wenig Geruchsstoff und im besten Fall lernt dein Hund dann auch noch nicht das zu apportieren, was er findet, sondern es passiv anzuzeigen. Das heißt, er setzt sich einfach daneben.
Tipp Nummer 2, Intelligenzspielzeug. Durch diese Spielzeuge, die man meist auch selbst basteln kann, muss der Hund nachdenken, um ans Futter zu kommen. Ist eine super Sache, definitiv. Ich habe es jetzt zum Beispiel letztes Mal jetzt nicht Intelligenzspielzeug, aber ich hatte letztes Mal so eine Situation gehabt mit Pablo Schleppleine, er hat sich verheddert. Und ich habe wirklich 3 bis 4 Minuten gewartet, dass er selbst auf die Lösung kommt, wieder zurückzukommen. Und nicht, dass ich ihn irgendwie locke, sondern er soll selbst eine Entscheidung treffen und selbst vor allem die richtige Entscheidung treffen. Und ich habe dann einfach mich hingestellt und gewartet. Und ja, ne, du kommst jetzt, du kommst selber aus dieser Situation raus, weil ich möchte ja auch nicht alles dem Hund vorgeben. Ich meine, die sind ja smart und schlau und die bekommen das schon hin. Man muss nur ein bisschen Geduld haben.
Ja. Und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 1 und ich finde auch der effektivste Tipp, das sind Tricks beibringen, macht ultra viel Spaß und das kannst du natürlich auch wieder auf die eine oder andere Art und Weise machen. Ich mache das sehr gerne, sehr operant, also das bedeutet, dass der Hund die meiste Denkarbeit dann auch wirklich macht. Weißt du, es gibt ja auch viele, die bringen ihrem Hund einen Trick bei, sag mal hier, keine Ahnung, Slalom durch die Beine, wo der Hund im Endeffekt einfach nur im Keks hinterher rennt.
Ja.
Ja, so da wirst du nicht viel auslassen. Das sieht halt so aus, als wenn der Hund das könnte. Viel besser ist, bring den Hund auf die Idee, was du willst. Und das ist völlig egal, was das ist. Bier holen ist jetzt zum Beispiel auch gerade wieder in der Hundeschule, habe ich 2, 3 die das einfach cool finden. Ne? Ich habe das ja damals mit Rocky aufgebaut. Das ist total geil auf einer Party. Ja, da sagst du hier, ne, hör mal, du bist der Hundetrainer, kann man dann immer, so, ja, ist richtig, ne, so hier, und dann holst du deinen Hund und sagst, hör mal, hol mal ein Bier. Alle lachen, der Hund geht aus dem Raum und kommt mit dem Bier zurück in der Schnauze und wartet, bis es offen ist. Ja, es ist schon spektakulär. Ja. Und da kannst du ja jeden Scheiß ausdenken, ne, und hast noch den riesen Vorteil, deinen Hund auszulasten, hast noch ein bisschen Spaß dabei und das macht wirklich müde. Also da 10 Minuten intensiv zum Beispiel am Stück zu trainieren, das reicht dann schon aus.
Ja, ich habe auch die letzten Einheiten, die wir gemacht haben, zeitlich so mal gemessen. Und wir waren immer so 7 bis 10 Minuten maximal dran. Und es hat auch super gereicht, positiv beendet das Ganze. Und ich habe auch gemerkt, die waren irgendwann, merkst du, die sind nicht mehr so konzentriert. Und dann an dieser Stelle höre ich dann auch immer auf. Ne? Nicht dieses Übertreiben und jetzt nochmal einen drauf, weil gerade alles so gut läuft. Weil dann hat man immer ein Problem, man geht dann meist nicht positiv aus diesem Training raus. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, auch jetzt mit diesen Intelligenzsachen und selber, dass die Hunde Entscheidungen treffen und selbst auf diese Lösung kommen, auch unfassbar wichtig. Ich meine, nicht nur zu denken, ich bin hier der Hundeführer und muss jetzt alles, jede Entscheidung selbst treffen. Nee, der Hund ist immer noch ein eigenständiges Wesen und der darf auch eigene Entscheidungen treffen und dem sollte man auch mal fördern. Definitiv.
Ja, heute wieder ein sehr spannendes Thema, der Umgang oder die Arbeit mit Hütehunden. Ich selber habe das ja viele, viele Jahre gehabt oder haben dürfen mit meinen Border Collies. Was nimmst du von heute mit?
Also definitiv nochmal in Erinnerung gerufen, dass es halt wichtig ist, die Hunde gut auszulasten, im richtigen Maß natürlich. Ne? Also Auslastung und Ruhe, so diese Pole sind einfach das Wichtigste, was es gibt. Und daran sollte man sich auch immer halten und beides auch trainieren und beides auch dem Hund irgendwie beibringen. Ist super, super wichtig. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wenn ihr euch eine bestimmte Rasse holt, die für bestimmte Dinge vielleicht auch gezüchtet worden ist so oder gezüchtet wird, da muss man die anders auslasten. Also wieder Beispiel Carlos, ein Frenchie kann ich nicht wie ein Border Collie oder so auslassen. Das sind 2 komplett verschiedene Hunde und dem muss ich mir bewusst sein, nicht nur einen Hund zu kaufen, aber das haben wir auch schon öfter gesagt, nur weil ich den schön finde, sondern der muss zu meinem Leben, zu meinem Alltag passen und dem auch gerecht werden können. Also ich muss dem gerecht werden.
Das kann man gar nicht oft genug sagen. Es passiert einfach auch so oft, ne, dass Leute sagen, boah, der ist voll schön. Mhm. Ja, also natürlich, das sind ja auch schöne Hunde. Gerade so ein Border Collie oder auch ein Australian Shepherd ist auch so ein gewisser Modehund, muss man ja auch sagen. Ne? Aber es ist fatal, wenn man sich nicht damit beschäftigt und dann irgendwann merkt, oh, das macht gar keinen Spaß, ja, weil es dann natürlich zu Problemen kommt, wenn ich meinen Hund da nicht artgerecht halte. Und bei diesen Hunden sieht das so aus, dass man dann auch eben sie noch mehr machen muss als bei anderen.
Ich habe tatsächlich auch bei mir ein paar am Rhein rumlaufen und einer, der ist fast immer nur an der Leine. Ne? Und ich denke mir, du hast so viel Potenzial, ja auch rumzurennen, wenn man dich mal richtig fördern würde und mit dir die Dinge auch mal trainieren würde, damit du auch mal von der Leine könntest, hätte der so viel geile Dinge zu machen. Und ich finde das immer so, traurig zu sehen, wenn der Hund dann nicht so richtig ausgelassen wird. Und das sind halt einfach, die wollen einfach auch Action. Ne? Die wollen rennen, die haben Bock drauf. Und das ist wie Einsperren für mich so an der Leine. Ne? Wenn du wirklich den gar nicht davon losmachst, so, und da würde ich manchmal einfach gerne auch was sagen, aber ich will mich da auch nicht einmischen. Ne? Da müsste ich mich auch bei jedem zweiten Hundehalter wahrscheinlich irgendwo einmischen. Aber deswegen achtet darauf und lasst eure Hunde definitiv gut aus und bringt denen auch die Ruhe dann auch wieder am Ende des Tages bei.
Flo, es ist wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Und der Carsten aus unserer Redaktion hat was vorbereitet. Das Spiel heißt heute An was denkt mein Hund? Bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Es steht aktuell 42 zu 35 für mich. Und ja, schauen wir mal, was wird.
Ja, hallo ihr beiden. Hallo, guten Tag. So, ich lese euch jetzt gleich die Gedanken eines Hundes vor. Er denkt immer an einen bestimmten Begriff. Die Aussagen werden von Mal zu Mal einfacher. Und wer glaubt, er weiß es, der ruft seinen Namen rein. Ist der Begriff richtig, gibt's einen Punkt. Wenn nicht, darf der Gegner sich die Gedanken bis zum Ende anhören und dann raten. Soweit verstanden? Mhm. Dann legen wir los. Och nö, da hab ich keinen Bock drauf. Das kitzelt immer so. Vielleicht kann ich mich davor verstecken. Am besten unterm Sofa, da finden die mich nie. Aber ohne das Teil gibt's auch keine Gassi-Runde.
Stopp, hier, ich, was muss ich meinen Namen sagen? Ich
hab, ja. André.
Geschirr anziehen.
Geschirr, ist richtig.
Okay, ich war schon bei Ohren sauber machen, so, da hat's nicht mehr
gepasst. Ich weiß nicht, ob's um Bürsten geht.
Oh. Okay, dann der nächste Begriff. Na endlich, wurde aber auch Zeit. Ich hab echt Kohldampf, gib schon her das Teil. Was ist heute wohl drin? Herrchen packt ja immer ein Leckerchen obendrauf.
André.
Ja?
Napf.
Napf. Korrekt. Zwei Punkte.
Ich bin überall, aber...
Der nächste Begriff. Boah, cool, was zum Spielen. Sieht ganz schön groß aus. Passt das in mein Maul? Oh Mann, ist das schnell. Los, wirf schon. Ich will's zurückbringen.
Flo?
Ja?
Ball?
Ball. Perfekt. Punkt für Flo. Okay.
War Risiko von mir.
Ja. Der nächste Begriff. Dafür hat Frauchen bestimmt einen Kredit aufgenommen. Da kann ich mein ganzes Zeug super verstecken. Hier kommt eine Decke hin, da mein Spielzeug und von hier vorne habe ich den ganzen Garten im Blick. Hier drin ist es richtig gemütlich. Meine eigenen vier Wände.
Flo?
Ja.
Hundebox?
Ja, fast.
André?
Ja?
Welpenzimmer?
Nee. Hundehütte.
Ah,
okay. Kein Punkt?
Die haben wir sogar. Geht halt nur keiner von meinen Hunden rein.
So,
Steko.
Der letzte Begriff. Bester Platz, ich schwör. So schön weich. Da kann man so toll Herrchen kuscheln. Normalerweise ist das für mich ja tabu.
Flo?
Ja.
Jetzt war Couch?
Ja. Okay. Couch.
Ja.
So, haben wir Gleichstand.
Bett wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber...
Ja. Wir haben Gleichstand, Punkt für beide. Damit steht's 43-36.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war spannend für euch. Wir hören uns wieder, wenn ihr denn wollt, in 14 Tagen mit einem neuen Thema, mit neuen Gästen und natürlich auch wieder mit Flo, Carlos und Pablo.
Tschüss.
Tschüss.